Am 18. Juli ist Robert Kurz gestorben. Aus diesem traurigen Anlass senden wir in den folgenden 60 Minuten eine Collage aus kommentierten und unkommentierten Zitaten von Robert Kurz sowie einige Nachrufe. Die angekündigte Sendung Wutpilgerstreifzüge wird an einem der kommenden Donnerstage nachgeholt.
Robert Kurz, genannt Bobby, war ein sehr netter Mensch und ein sehr sympathischer Mensch und für mich bis zum Schluss auch ein Genosse. Aber weil er ein sehr netter Mensch und ein sehr sympathischer Mensch war, das ist nicht der Grund, warum wir über ihn heute noch sprechen. Das ist, weil er ein Autor war, der was zu sagen hatte und aus diesem Grund, als Autoren, man spricht also über ihn als Autorenpersönlichkeit zum Tod, möchte ich vielleicht nur dies sagen, wie immer mein erster Eindruck war, als ich das gehört habe, dieser scheiß Tod, er erwischt einen immer zum falschen Zeitpunkt, man kann es leider nicht irgendwie planen, irgendein Projekt ist bestimmt nicht fertig geworden, auch bei ihm nicht, so wie ich gehört habe, ist noch ein Buch in der Mache, also der Tod erwischt einen, Bobby ist zu früh gestorben, ganz eindeutig, und er ist mit Sicherheit mit irgendwas nicht fertig geworden, und das ist meistens das Gemeinste an dieser ganzen Geschichte. So, zu Robert Kurz was zu sagen. Es ist so, dass Robert Kurz ein tangiert meine Biografie dadurch, dass wir gemeinsam in diesem sogenannten Diskursraum der Marxismus-Leninismus-Maoismus in den 70er Jahren gemeinsam waren. Das ist sozusagen ein Stück gemeinsamer Biografie. Es war so, dass bevor dieser Robert Kurz, wie ihn heute alle kennen, nach der Wiedervereinigung insbesondere mit seinen Büchern aufgetreten ist, gibt es eine Vorgeschichte, die bis in die 70er Jahre zurückreicht. Davon fand der größte Teil dieser Vorgeschichte in diesem Raum des der K-Gruppen statt. Konkret war es so, dass Robert Mitglied war in der revolutionären Jugend Marxisten-Leninisten. Das war die damalige Jugendverband einer Organisation, die hieß Kommunistischer Arbeiterbund Marxisten-Leninisten. Beide hießen kurz darauf RJVD und KABD, also Revolutionärer Jugendverband und Kommunistischer Arbeiterbund. Und Robert war dort Landesinstrukteur für Bayern. Ich war dasselbe für Hessen. Und ein bekannter Mensch, nämlich der Vorsitzende der IG Metall, Berthold Huber, war ungefähr dasselbe für die Ulmer Gegend. Ja. Ich war dann später für im ZK des KBD für diesen Jugendverband zuständig. In dieser Zeit hat Robert Zeitungen rausgebracht, wie das Rote Torpedo, eine Betriebszeitung für die für Fichtel und Sachs in 3000 Auflage, eine Betriebszeitung, die regelmäßig verteilt wurde. Heute ging so eine Meldung durch die Nachrichten, dass in Indien japanische große Autokonzerne angegriffen und niedergebrannt werden von den Arbeitern, weil sie sich gegen die Arbeitsbedingungen gewehrt haben. Tätigkeit und diese Fragen des Arbeiterwiderstands und sich nicht alles gefallen zu lassen, eine gewisse Selbstwürde aufrechtzuerhalten gegen das dem Kapital, das ja ohne die Arbeit nichts ist, das Arbeitsangebot zu entziehen, das waren Fragen, um die es damals ging, und die haben halt auch Robert Kurz stark geprägt. Diese Phase endete im Grunde Anfang der 80er Jahre und er folgte eine 5-6-jährige Phase von Theoriezirkeln, als nämlich diese K-Gruppen sich damals anfingen zu erodieren unter dem Druck des Aufstiegs der Grünen zu erodieren und zusammenbrachen, was so zwischen 1979 und 1985 stattfand, bildeten sich aus diesen K-Gruppen, die wir auch verlassen hatten, schon Ende der 70er Jahre, bildeten sich Theoriezirkel, und Robert Kurz hatte in Nürnberg seinen Theoriezirkel, andere hatten andere welche. In diesen Theoriezirkeln wurde im Grunde aufgearbeitet Studentenbewegung, Aufstieg der Grünen, Frauenbewegung, Niedergang der K-Gruppen, Marxismus-Leninismus als theoretischer Bezugsrahmen, das wurde kritisch aufgearbeitet und aber dann passierte etwas, was dieser, man könnte sagen, linken Szene der Bonner Republik ein Gar ausgemacht hat, nämlich die Wiedervereinigung und der Zusammenbruch der Sowjetunion. Und damit war im Grunde schlagartig dieses auch im gewissen Sinn gemütliche K-Gruppenzeit, die, ich sag gemütlich, weil sie auch die K-Gruppenzeit dieser gemütlichen Bonner Republik war, die natürlich so gemütlich nicht war, weil sie hat an dieser Wiedervereinigung gearbeitet, sie hatte sie im Grundgesetz, sie hat diese Aggressionen gegen den Ostblock betrieben. Sie hätte es sicher nicht alleine geschafft, die Sowjetunion zu Fall zu bringen, hat es auch nicht alleine geschafft. Aber trotzdem, dieser Einschnitt hat faktisch diese K-Gruppengeschichte, die von den 70ern im Grunde bis 1989 dauerte, mental, organisatorisch in jeder Hinsicht ein Ende bereitet. Und man musste sich in dieser Situation entscheiden. Es sind plötzlich auch vollkommen neue Konstellationen möglich gewesen. Also meinetwegen DKP-Genossen und alte Maoisten haben zusammen eine antinationale Gruppe gebildet. Sowas wäre ein Jahr vorher noch nicht möglich gewesen. Ja. In dieser Situation tauchte dann Robert auf mit diesem Buch 1991 über den Zerfall, der Kollaps der Modernisierung, wo er diesen Zerfall der Sowjetunion sozusagen als ein, nicht als ein Produkt der imperialistischen Wiedervereinigungspolitik und des Kalten Krieges, sondern beschrieb, und das später noch im Schwarzbuch dann ein paar Jahre später wiederholte, als ein notwendiger, guter, unvermeidlicher Verfall, Zertrümmerung eines Reiches, das mit der Warenproduktion nicht wirklich abgeschlossen hat, dafür die verdiente Strafe bekommen hat. Also faktisch als eine Art Potemkinsches Dorf des Realsozialismus als Potemkinsches Dorf mit einem morschen Gebälk, das irgendwie der logischen Widersinn eines geplanten Marktes selbst zum Opfer gefallen ist und deswegen den Bach runtergehen und eigentlich, dass man das begrüßen muss und feiern muss und das als nächster Schritt, ich vereinfache das jetzt, im Grunde nach dem Zerfall des Realsozialismus, der Zerfall der richtigen Marktwirtschaft im Unterschied zum geplanten Markt auch ansteht, dass die, der Kollaps der Moderne zuerst der Kollaps des Realsozialismus ist und dann der Kollaps des Kapitalismus ist. Und diese Interpretation fand ich von Anfang an ziemlich schrecklich, weil in derselben Zeit war natürlich als Antwort auf die imperialistische Wiedervereinigungspolitik, auf die Trappis, die hier nach Hamburg kamen, auf diese kohlsche Politik mit der D-Mark und so weiter, ja, auf diesen Ramoschismus, der ja in dieser ganzen Wiedervereinigung lag, und die alten Wehrmachtssoldaten, die den Krieg nachträglich trotzdem noch gewonnen haben, was ja bis in die Familien rein als Triumphgeheul wahrzunehmen war. Alle diese Sachen kommen sozusagen bei Bobby da nicht mehr vor. Für mich war diese Kollaps der Modernisierung eigentlich eine Verlängerung unserer alten ML-These vom sozialimperialistischen Sowjetunion. Er hatte dort offensichtlich keine Emotionen, die ihn diese Aussagen, dass es gut ist, dass dieses potemkische Dorf endlich zusammenkracht, ja, das konnten andere Leute, ich auch nicht nachvollziehen. Und es deckte sich nicht mit, es fehlte plötzlich auch die Aggression des Westens und der Anteil der Aggression des Westens an diesem Zusammenbruch des Ostens. Es fehlte der Kalte Krieg, es fehlte die Aufrüstung, es fehlte all das. Es wurde sozusagen eine Geschichtsphilosophie in einem gewissen Sinn verbreitet von den Krisisleuten, die jetzt auch nicht mehr marxistische, ihre Zeitung hieß ja bis dahin marxistische Blätter oder marxistische Hefte, dann in Krisis umbenannt worden. Das, so, und in, von diesem Tag an, von 1990 an. Und wenn man sich die alten Hefte nochmal anguckt, kann man das regelrecht verfolgen, wie sich das auch bei den Krisisleuten entwickelt. Von diesem Tag an steht im Raum die Frage, wie verhält sich wertstheoretische Kritik des heutigen Kapitalismus, der sogenannten Moderne, Kollaps der Modernisierung, wie verhält sich die zu Deutschland? Bei den Krisisleuten und bei Bobby kam zunächst Deutschland nicht mehr vor. Es kam der Nationalsozialismus nicht vor. Es gab den einheitlichen Kapitalismus, der einen Kollaps erleidet. Und es gab aber keine Geschichte mehr des Nationalsozialismus. Es fand im Grunde, für mich war das damals eine Relativierung von Auschwitz, weil Robert Kurz damals eine Geschichte der Moderne geschrieben hat, die den NS auf eine Etappe der Durchsetzungsgeschichte des Werts reduziert. Und das war für mich eine Relativierung, weil hier fand eine Normalisierung der deutschen Vergangenheit statt, die die eliminatorisch-volksgemeinschaftliche Form der Krisenbewältigung sozusagen in der wahren Gesellschaft aufgehen lässt. So, und 2003 hat aus dieser Ecke hieß es noch, die Antideutschen haben den Nationalsozialismus auf den Kapitalismus herauspräpariert. Das war also die umgekehrte Kritik. Aber dann 2009 gibt es eine Korrektur und das macht mir Robert sehr sympathisch. Machte mir ihn dann sehr sympathisch nochmal, was er als Mensch immer schon war. Einen guten Text, der Krieg gegen die Juden, 2009 in irgendeiner brasilianischen Zeitschrift veröffentlicht, in Deutschland dann übersetzt, wo er sich im gewissen Sinn korrigiert. Und diese Korrektur ist aber durch seine vorherigen Sachen meines Erachtens nicht theoretisch gedeckt. Die kommt überraschend, die war auch für alle, die sie gelesen haben, überraschend, auch für die Anti-Anti-Deutschen, die ihm zugejubelt haben, überraschend. Sie war auch für uns überraschend. Sie ist ehrenwert, sie ist gut, sie ist schön, sie ist aber nicht gedeckt, dass man mit solchen Sachen leben muss, dass eine Sache sich nicht schließen muss, wird vielleicht einigen Leuten nicht behagen in diesem Umfeld, aber ich rechne Robert sehr an, dass er zu dieser Korrektur in der Lage war. Und das vielleicht noch zum Schluss. Es ist natürlich sowieso die Frage, wenn man sich denkt, Karl Held, mit der übrigens mit von der MG, der frühere Sprecher der MG, Karl Held, der mit Bobby ja zusammen den SDS in Erlangen gegründet hat, ja, sind auch alte Genossen. Wenn du jetzt ein paar bestimmte Figuren nimmst, wie Karl Held von der MG, Hermann Kremnitzer von der Konkret, Robert Kurz von Exit, Wertmüller von Bahamas, dann kannst du natürlich in einem durchaus hinterfragbaren Art und Weise, könntest du natürlich konstruieren, dass alle diese Sprechpositionen auch eine eigene Distinktionsgeschichte haben, Überbietung, eine Geschichte der Überbietung. Du siehst es manchmal, wenn du zurückliest, dass Positionen, über die sich mal gestritten hat, von keinem der Beteiligten heute noch vertreten werden. So etwas gibt es sehr oft, ja. Aber in ihrer konkreten Situation Distinktion bedeutet haben und auch Spaltung bewirkt haben und so weiter. Wenn man sich das so vorstellt, dass im gewissen Sinn mehrere berechtigte Sprechpositionen in einem Feld aufeinandertreffen, das sich trotz aller Dementis, dass man gar nicht zusammengehören würde, doch aufeinander bezieht, dann würde ich doch sagen, dass die Stimme von Robert Kurz eine wichtige Bedeutung hatte, unabhängig davon, ob man ihm in diesem oder jenem Punkt folgt, weil er hat diese werttheoretische Moment und die Kritik an einem Arbeitsbegriff, die Arbeitskritik, hat er in einer Penetranz, ehrenwerten Penetranz sozusagen, immer hochgehalten, hat andere gezwungen, sich darauf zu beziehen. Und ohne ihn würde bis heute auch die antideutsche Linke anders argumentieren. Er hat umgekehrt von der antideutschen, mit der Auseinandersetzung, mit der Kritik, den wir oder auch ich an ihm geübt haben, auch etwas angenommen, sodass man sagen kann, im Fall Robert Kurz war die Auseinandersetzung produktiv. Das kann man nicht von allen sagen, ja. Das wäre das, was man vielleicht in Erinnerung behalten wird. Ohne Robert Kurz wären wir wahrscheinlich alle mit der FAZ kulturell heute unterwegs, ja, als FAZ-Feuilletonisten. Robert Kurz, mit dem war sowas nicht zu machen, und dafür soll er gelobt werden, und es soll ihm erinnert werden an ihn in diesem Sinne. Danke.
Das hermetische Ganze einer materialistischen Welterklärung verleitet zur Weltanschauungsideologie, auch wenn man sie ausdrücklich nicht will. Warum aber braucht es überhaupt einen Ismus, wenn historisch begrenzte gesellschaftliche Probleme gelöst werden sollen? Warum der Drang zu einem Rückgriff auf ewige ontologische Prinzipien, Arbeit zum Beispiel? Warum das Operieren mit einem absoluten, nicht mehr herleitbaren Vernunftbegriff? Warum soll die Aufhebung unerträglich gewordener gesellschaftlicher Widersprüche gleich irgendwelche Grundsätze einer materialistischen Naturerklärung mitverwirklichen bzw. in deren Namen sich rechtfertigen? Warum sollen überhaupt Ideensysteme verwirklicht werden, ein an sich schon ruinöses Ansinnen? Komm ins Offene, Freund. Hölderlin.
Ein Zitat aus dem Aufsatz Geschlechterfetischismus, der in der Krisis Nummer 12 erschienen ist.
Robert Kurz aus Marxistische Kritik Nummer 1, März 1986. Die Krise des Tauschwerts, Untertitel Produktivkraft Wissenschaft, produktive Arbeit und kapitalistische Reproduktion. 1. Vorbemerkung, die Linke und das Wertgesetz. An Veröffentlichung mit einem mehr oder minder linken oder marxistischen, wenigstens emanzipatorischen Anspruch über die Krise schlechthin, über die Krise der Arbeit, des Marxismus, der Linken, über die neuen Technologien, die postfordistische oder gar nachindustrielle Gesellschaft und so weiter, herrscht wahrlich kein Mangel mehr. Es wäre wenig hilfreich, die Flut dieser Texte durch einen weiteren zu vermehren, wenn nicht der Anspruch auf die Eröffnung eines grundsätzlich neuen oder anderen Aspekts gemacht werden kann. Unter dieser bewusst selbst gewählten Voraussetzung muss der vorliegende Artikel mit einem unbescheidenen, apodiktischen Gestus auftreten. Ich will deshalb gleich eingangs betonen, dass damit keineswegs auf eine besondere Höhe der eigenen theoretischen Ausarbeitung suggestiv verwiesen werden soll, sondern eher auf eine Entfernung der linken Publizistik insgesamt von jedem auch nur einigermaßen erträglichen Niveau in der theoretischen Vergewisserung und Reflexion der eigenen elementaren Kategorien. Die Hilflosigkeit der Linken angesichts der neuen Erscheinungen, auch ihre politische Impotenz, scheint nicht zuletzt in dieser fundamentaltheoretischen Unlust begründet zu sein. Diese These ist zu präzisieren. Es soll nichts Geringeres behauptet werden, als dass die heutige Linke in all ihren eingesessenen Fraktionen ein keineswegs authentisches, sondern vielmehr an eine untergehende historische Stufe des Kapitals gebundenes Verhältnis der marxistischen Kategorien besitzt. Ironischerweise erscheint so die reifende objektive Krise des Kapitalverhältnisses gleichzeitig als Krise der Marx'schen Theorie selbst, wohl so wie sie sich herkömmlich für die Linken wie für ihre Gegner darstellt. Während die linke Publizistik immer untheoretischer wird, sich immer mehr im grauen Mäntelchen einer zurückweichenden Bescheidenheit der scheinbar unverfänglichen Untersuchung von Teilfragen der Oberfläche zuwendet, schließlich die Kategorien Marx'scher Theorie zumindest partiell über Bord wirft und, gelegentlich schon im Büßergewande den Positivisten gegenüber, auf eine theoretische Synthese gesellschaftlicher Totalität explizit Verzicht leistet zugunsten soziologischer Verkürzungen, geht sie am Kernproblem ihrer Schwäche blind vorbei. Dem allgemeinen Trend entgegen theoretisch werden aber heißt umgekehrt von neuem grundsätzlich werden. Hinsichtlich der bürgerlichen Gesellschaft grundsätzlich werden heißt, die eigenen wesentlichen Kategorien in einem erneuten historischen Durchgang aus der Kritik der Wertgegenständlichkeit ableiten, also aus einer konkret historischen Kritik des Warenfetischs. Wenn es aber richtig ist, und auf nichts anderes will ich hinaus, dass die herkömmliche marxistische Epigonentheorie bis heute, inklusive der neuen Linken, schon am ersten Kapitel des Kapital völlig äußerlich abgleitet, dann muss sie erst recht an einer sozial-ökonomischen Realität abgleiten, die erst heute den Fundamentalkategorien des Kapital wirklich voll zu entsprechen beginnt. Solange das Wertgesetz nur als Formgesetz gesellschaftlicher Allokation der Ressourcen begriffen wird, auf das es politisch einzuwirken gelte, nicht aber als historische inhaltliche Wesensbestimmung, deren Vergänglichkeit sich ebenso gewaltsam wie objektiv, das heißt unabhängig von allen darauf bezogenen politischen Willensäußerungen, durchsetzen muss, degeneriert das Verständnis des Werts notwendig zu einer zweiten Naturkategorie und kann nicht mehr als fundamentaler Widerspruch begriffen werden. Die Bestimmung dieses Widerspruchs auf der höchsten Abstraktionsebene aber ist die des Verhältnisses von Stoff und Form, und diese gilt es begrifflich zu entfalten, um die berühmte Empirie oder Oberflächenrealität verstehen zu können. Dieser kapitalistisch in unversöhnlichen Gegensatz tretende Widerspruch von Stoff und Form der gesellschaftlichen Reproduktion kann nur dann adäquat als solcher von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen entziffert werden, wenn die Bestimmung letzterer dem Waren- und Wertverhältnis nicht äußerlich bleibt. Es wäre also begrifflich der Widerspruch von stofflicher Produktivität einerseits und Wert- oder Warencharakter der Produktion andererseits als Wesenskern der Geschichte des Kapitals herauszuarbeiten. Dies ist der Gegenstand des vorliegenden Textes, und die Aufgabe soll näher sein, anhand einer kategorialen Neubestimmung der kapitalistischen Wertverhältnisse die absolute logische und historische Schranke des Kapitals als Konsequenz der jüngsten und qualitativ neuen Stufe kapitalistischer Vergesellschaftung und Produktivkraftentwicklung in groben Zügen abzuleiten. Es darf dabei auch schon vorab nicht verschwiegen werden, dass im Ergebnis nicht nur die allzu bescheiden gewordene Theorie, sondern auch die beflissene und dringliche praktische Politik einer Linken als Makulatur erscheinen wird, die eine gesellschaftliche Transzendierung illusionär, wenn überhaupt, auf dem Boden und mit den Mitteln der Wert- und Geldverhältnisse anstrebt, gerade deswegen aber die neuen vergesellschaftenden Produktivkräfte schaudernd als gewaltige Steigerung der Macht des Kapitals missverstehen muss.
Das nächste Zitat stammt aus dem Kollaps der Modernisierung, dessen Pointe mir erst nach einer Relektüre klar geworden ist. Es geht darin um die These, dass der Zusammenbruch des Realsozialismus der Anfang des krisenhaften Zusammenbruchs der Warenproduktion im Weltmaßstab ist. Vorlesen möchte ich eine Stelle aus dem Kapitel »Das Strukturdilemma der geplanten Märkte«, womit der Realsozialismus gemeint ist.
Die Bürokratie hat schlechte Karten gegenüber den Betrieben, wenn sie auf niedrige Preise dringen will, weil ihr eigener Imperativ zur Wertmaximierung unter den gegebenen Systembedingungen auf das Gegenteil hinausläuft, nämlich auf abstrakte Input und daher Kosten, somit aber auch Preissteigerung. Zudem besitzen die Betriebe faktisch das Informationsmonopol über die wirklichen Kosten und können den bürokratischen Instanzen erzählen, was sie wollen. Das gilt nicht zuletzt auch, wenn die Bürokratie den Betrieben Preiserhöhungsspielräume für Produktinnovationen zugesteht, um die Gebrauchswertqualität zu verbessern.
Es ist wie selbstverständlich ein reichlich dröges, unspektakuläres Zitat. Eines, das es nicht nur im Kollaps der Modernisierung, sondern auch in seinen anderen Analysen in vielen Variationen immer wieder zu lesen gibt. Nothing special, aber genau das ist es. Aufgedröselt wird, wie sich unter vorausgesetztem Sachzwang die Bedingungen des Handels gegen die Handelnden wenden und die Krisentendenzen in Gang setzen. Anstatt die Wertformanalyse zu referieren, hat er die Wertform analysiert. Und dabei geht es eben um den banalen ökonomischen Alltag. Oft, wenn mir nach einem spektakulären Streit darüber ist, was wir jetzt tun müssen, hilft mir die Lektüre eines Texts von Robert Kurz, um mich von der linksradikalen Willensillusion in die Realität zurückzuholen, gegen die ich mich wenden will. Seine Texte sind ein dauernder Einspruch gegen das, was ja eh klar zu sein scheint, sobald es zu Bewusstsein kommt. Gegen das, was einfach so sein und was einfach so nun mal gemacht werden muss. Arbeiten, Einkaufen und Weltordnungskrieg. Dauernder Einspruch gegen Ideen, für die es höchstens einen Experten braucht, der die ökonomischen Zusammenhänge gemeinverständlich erklärt. Dass es sich genau so nicht verhält, hat Robert Kurz immer und immer wieder mit dem nötigen Nachdruck klarzustellen versucht. Denn genau in dem, was eh klar zu sein scheint, steckt der Skandal der Wertvergesellschaftung und ihrer Abspaltung. Kollaps der Modernisierung weist die Krisendynamik der Wertproduktion am Realsozialismus auf, weswegen er darin insbesondere skandalisiert, was der historischen Perspektive der Linken eh klar zu sein scheint. Zum Zeitpunkt seines Erscheinens noch mehr als heute, weil es diese Perspektive damals noch gab. Denn aus der Perspektive der Linken war die Krise immer nur ein Resultat der sogenannten Anarchie des Marktes. Krise kommt nur dann, wenn nicht gesellschaftlich geplant wird. Kurz konnte mir klar machen, dass sie dort, wo geplant wurde, früher kam, weil die geplanten Märkte den wertförmigen Irrsinn weniger effizient und willkürlich stiften. Darum hat er mir mit seinen Arbeiten ein Motiv aus dem Kommunistischen Manifest in seiner ganzen Radikalität bewahrt. Es ist dies ein Motiv, von dem der linke Mainstream regelmäßig nur regressiv Gebrauch macht. Es geht um die Kritik des partikularen Charakters der Bourgeoisie und des bürgerlichen Bewusstseins.
Wie für den Bourgeois das Aufhören des Klasseneigentums das Aufhören der Produktion selbst ist, so ist für ihn das Aufhören der Klassenbildung identisch mit dem Aufhören der Bildung überhaupt. Die Bildung, deren Verlust er bedauert, ist für die enorme Mehrzahl die Heranbildung zur Maschine. Aber streitet nicht mit uns, indem ihr in euren bürgerlichen Vorstellungen von Freiheit, Bildung, Recht und so weiter die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums messt. Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen Lebensbedingungen eurer Klasse.
Jenseits von dem, was eh klar ist, ist für das bürgerliche Bewusstsein das Nichts. Kurz hat nachgewiesen, dass es die allgemeinen Formen der bürgerlichen Gesellschaft selbst sind, also das, was er immer als die Basiskategorien bezeichnet hat, die diesen in historischer Perspektive partikularen Charakter haben. Er hat mich immer wieder beeindruckt mit dem Eifer, dabei keine, aber auch wirklich keine dieser Ideen, die Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und Eigentumsverhältnisse sind, ungeschoren davon kommen zu lassen. Dem Privateigentum ist damit die zentrale Stelle, die es im Marxismus hatte, genommen worden. Dem radikalen marxischen Gedanken wird das voll und ganz gerecht.
Ich möchte an den folgenden, zuerst in der brasilianischen Tageszeitung Folha de São Paulo erschienenen Text von Robert Kurz erinnern. Anlässlich der Intervention Israels in Gaza 2008-2009 und der globalen antisemitischen Reaktion schrieb er die Kolumne »Der Krieg gegen die Juden – Warum sich die globale Öffentlichkeit in der ökonomischen Krise gegen Israel wendet«. Kurz war, gelinde gesagt, kein Freund der Antideutschen, aber gerade deswegen macht der Text eine heute in der Linken sehr selten gewordene Fähigkeit zur politischen Korrektur anhand inhaltlicher Einsicht und jenseits identitärer Frontlinien deutlich. Dass er sich damit sein politisches Leben nicht leichter gemacht hat, war ihm offensichtlich egal. Die politischen Reaktionen auf den Krieg in Gaza zeigen, dass Israel umso weniger Freunde hat, je bedrohlicher seine militärische Lage wird. Im Verhältnis der Kräfte findet eine tektonische Verschiebung statt. Schon immer ging es im Nahen Osten nicht um einen begrenzten Streit von regionalen Interessen, sondern um einen exemplarischen und ideologisch aufgeladenen Stellvertreterkonflikt. In der Epoche des Kalten Krieges galt die Auseinandersetzung zwischen Israel und Palästina als Paradigma für den Gegensatz von westlichem Imperialismus unter Führung der USA und einem antiimperialistischen Lager, um dessen Führung die Sowjetunion und China konkurrierten. Die Propaganda beider Seiten ignorierte dabei den Doppelcharakter des Staates Israel, der einerseits ein gewöhnlicher moderner Staat im Rahmen des Weltmarkts ist, andererseits aber eine Antwort der Juden auf die eliminatorische Ausgrenzungsideologie des europäischen und insbesondere des deutschen Antisemitismus. Israel wurde subsumiert unter eine weltpolitische Konstellation, in der es nie aufging. Nach dem Zusammenbruch des Staatssozialismus und der nationalen Befreiungsbewegung, die ein Programm nachholender Entwicklung auf Basis des Weltmarkts formuliert hatten, veränderte sich der Charakter des Stellvertreterkonflikts grundsätzlich. An die Stelle der säkularen Entwicklungsregimes trat im Nahen Osten und darüber hinaus der sogenannte Islamismus, der nur scheinbar als traditionelle religiöse Bewegung firmiert. Tatsächlich handelt es sich um eine postmoderne kulturalistische Krisenideologie eines Teils der längst verwestlichten Eliten in den islamischen Ländern, die das autoritäre Potenzial der Postmoderne repräsentieren und den gänzlich unislamischen europäischen Antisemitismus aufgesogen haben. Die am Weltmarkt gescheiterten Segmente des Kapitals in dieser Region erklärten den Krieg gegen die Juden zum exemplarischen Kampf gegen die westliche Vorherrschaft. Umgekehrt machte der westliche Krisenimperialismus mit den USA an der Spitze den Islamismus zum neuen Hauptfeind, nachdem er ihn zuvor im Kalten Krieg gepäppelt und mit Waffen versorgt hatte. Diese neue Konstellation führte zu ideologischen Verwerfungen ungeahnten Ausmaßes. Der Neoliberalismus schien sich mit dem kapitalistischen Weltordnungskrieg gegen die zerfallenden Staaten in den Krisenregionen und im Nahen Osten mit Israel zu identifizieren. Neofaschistische Strömungen in aller Welt gehen seither mit dem antisemitischen, islamistischen Widerstandskampf konform, obwohl sie gleichzeitig rassistische Stimmungen gegen Migranten aus den islamischen Ländern schüren. Auch große Teile der globalen Linken begannen umstandslos die Glorifizierung des alten Antiimperialismus auf die islamistischen Bewegungen und Regimes zu übertragen. Das kann nur als ideologische Verwahrlosung gekennzeichnet werden, denn der Islamismus steht gegen alles, wofür die Linke jemals eingetreten ist. Er verfolgt jedes marxistische Denken mit gnadenloser Unterdrückung und Folter, er stellt Homosexualität unter Todesstrafe und behandelt die Frauen als Menschen zweiter Klasse. Auch dafür ist keine traditionelle Religion verantwortlich, sondern eine kulturalistisch eingefärbte Militanz des kapitalistischen Patriarchats in der Krise, die sich auf andere Weise auch im Westen bemerkbar macht. Die unheilige Allianz des sozialistischen Caudillismus eines Chavez mit dem Islamismus stellt nur die weltpolitische Ratifizierung dieses ideologischen Verfalls dar, die keine emanzipatorische Perspektive hat. Seit dem historisch beispiellosen Finanzkrach im Herbst 2008 dreht sich die globale Konstellation abermals. Jetzt wird deutlich, dass der Zusammenbruch des Staatssozialismus und der nationalen Entwicklungsregimes nur der Vorschein einer großen Krise des Weltmarkts war. Der Neoliberalismus hat abgewirtschaftet und der kapitalistische Weltordnungskrieg wird unfinanzierbar. In dieser Situation zeigt sich, dass Israel immer nur ein Bauer auf dem Schachbrett des globalen Krisenimperialismus war. Schon die Bush-Administration hatte zuletzt das iranische Atomwaffenprogramm verharmlost. Die Interessen der USA und Israels treten auseinander. Obama hat keinen politisch-militärischen Spielraum mehr. Der islamistische Krieg gegen die Juden wird in Kauf genommen. Deshalb erscheinen die Raketenangriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung als unwesentlich. Die globale Öffentlichkeit bezeichnet den Gegenangriff überwiegend als unverhältnismäßig. Die Palästinenser in Gaza werden als Opfer mit der Hamas identifiziert, als hätte sich dieses Regime nicht in einem blutigen Bürgerkrieg gegen die säkulare Fatah durchgesetzt. So fällt die islamistische Propaganda vom Massaker an der Zivilbevölkerung auf fruchtbaren Boden. Tatsächlich nimmt die Hamas, genau wie die libanesische Hisbollah 2006, die Bevölkerung als Geisel, indem sie Moscheen in Waffenlager verwandelt und ihre bewaffneten Kader aus Schulen oder Kliniken herausfeuern lässt. Die Weltmeinung übergeht das, weil sie die Hamas bereits als Ordnungsmacht in der sozialen Krise anerkannt hat. Deshalb wendet sich der kapitalistische Pragmatismus bis in die liberale bürgerliche Presse hinein zunehmend gegen die israelische Selbstverteidigung. Das ist überhaupt das Geheimnis der neoetatistischen Wende im Absturz der globalen Ökonomie. Die verelendeten Massen sollen autoritär befriedet werden. Und dafür ist jetzt sogar der Islamismus recht, zumal wenn er sich formal demokratisch legitimieren kann. Auch eine Linke, die kein sozialistisches Ziel mehr hat und sich des postmodernen Verlusts aller Gewissheiten brüstet, droht in der autoritären Krisenverwaltung aufzugehen und als ideologische Flankierung den islamistischen Krieg gegen die Juden hinzunehmen. Der Stellvertreterkonflikt hat eine soziale Dimension auf globaler Ebene erreicht. Gegen den ideologischen Mainstream muss festgestellt werden, dass die Vernichtung von Hamas und Hisbollah eine elementare Bedingung nicht nur für einen prekären kapitalistischen Frieden in Palästina ist, sondern auch für eine Verbesserung der sozialen Verhältnisse. Wenn die Chancen dafür schlecht stehen, stehen sie gut für den Zerfall der Weltgesellschaft in die Barbarisierung.
Als die Bahamas-Redaktion vor 8 Jahren als ein Symptom der in der Tat beklagenswerten Hamburger Zustände eine, Zitat, Hamburger Studienbibliothek zur Abschaffung der Vernunft, Zitat Ende, ausmachen zu müssen, meinte, begründete sie diese Einschätzung, und zwar ausschließlich, mit den dort seinerzeit quasi ununterbrochen tagenden Robert-Kurz-Lesegruppen. Die waren zwar frei imaginiert, aber die bloße Vorstellung, es könnte jemand dieses Zeug zur Kenntnis nehmen, reichte zum Attest fiesesten zivilisationsfeindlichen Geweses offenbar aus. Ich befand mich damals in der privilegierten Lage, das Bizarre dieser Konstellation besonders würdigen zu können. Denn nur 2 Jahre zuvor war ich von Robert Kurz als Teil eines Minigeschwaders von Bahamas U-Booten enttarnt und aus dem sogenannten ominösen Krisiszusammenhang, in dem ich mich eine ganze Reihe von Jahren bewegt hatte, mit großem Chingderassabum hinauskommuniziert worden. Es war schon manchmal nicht einfach mit ihm. Allerdings, es ist nicht zuvörderst Aufgabe des Theoretikers, es einem leicht zu machen. Die Abkehr von Proletkult und Revolutionsduselei, das Verständnis des Kapitals als prozessierender, subjektloser Herrschaft, die Kritik von Politik, Demokratie und Recht wären mit solchem Ziel nicht zu haben gewesen. Und schon gar nicht die konsequente Historisierung der Arbeit, das Ausloten der Konsequenzen des Abspaltungsbegriffs oder die Entmystifizierung des Poststrukturalismus. Und gerade wenn es, was nicht oft vorkam, den Anschein hatte, als würde er es sich selbst ein wenig zu leicht machen, dürfte das Gegenteil richtig gewesen sein. Wahrscheinlich gilt das insbesondere für seine furiosen, erbitterten und zuweilen einfach hanebüchenen Attacken gegen die, Zitat, antideutsche Ideologie, Zitat Ende. Recht behalten hat er letztlich mit der Einschätzung, dass die deutsche Linke ohne weiteres in der Lage ist, auch die reine Ideologiekritik in eine Legitimationsideologie zu überführen. Und dass dieser Einfallsreichtum vor dem inneren Kreis der Wertkritik nicht Halt machen würde, das könnte er, zuzutrauen wäre es ihm jedenfalls, damals bereits geahnt haben. Indem er aus der organisatorischen, theoretischen und persönlichen Katastrophe der Krisisspaltung weder als Häuflein Elend noch als Phönix aus der Asche hervorgegangen ist, sondern als auf früheren Errungenschaften aufbauender und unbeirrt aus den eigenen Irrtümern neue Einsichten gewinnender Kritiker, hat er dann in gewissem Sinne wieder seinen ganz alten Feinden recht gegeben, die schon immer gewusst hatten, Robert Kurz ist kein richtiger Linker. Es wird schwerer werden ohne ihn.
So dicht aber auch die Reflexivität an die Grenzen der Fetischkonstitution herangerückt ist, die notwendige Transformation, von der die zweite Natur überwunden wird, hat noch keinen entscheidenden Ansatz gefunden. Die Frage einer Aufhebungsbewegung ist noch nicht entschieden, weil die gesellschaftlichen Kräfte dafür sich noch nicht formiert haben. Stattdessen werden die Lösungswege noch immer innerhalb der wahren Form des Marktstaatssystems gesucht, also auf dem Pfad der Lemminge. In der alten Konstellation hätte dieses Problem die Frage nach dem revolutionären Subjekt aufgeworfen. Aber so kann die Frage jetzt nicht mehr gestellt werden. Die Kritik des aufklärerischen Subjektapriorismus ist unhintergehbar. Weil es kein a priorisches soziales Subjekt der gesellschaftlichen Fetischform gibt und das Wesen der zweiten Natur gerade in ihrer subjektlosen Konstitution besteht, kann auch die Aufhebung dieser Konstitution nicht von einem sozial definierbaren a priorischen Subjekt im Stil des früheren Arbeiterklassensubjektkonstrukts getragen werden. Alle sozialen Subjekte des warenproduzierenden Systems sind als solche Charaktermasken der Fetischform. Eine Aufhebungsbewegung kann sich daher nicht an einem a priorischen und schlecht immanenten, formkonstituierten Interesse entzünden, sondern nur anhand einer Kritik der vorausgesetzten blinden Interessenform. Dies gilt für alle, also können auch prinzipiell alle diese Aufhebungsbewegung konstituieren und tragen. Eine solche Bewegung verläuft nicht entlang immanent präformierter Konfliktlinien, sondern entlang der Bruchstellen des warenproduzierenden Systems und im Widerstand gegen den Barbarisierungsprozess. Ihre Träger können sich nicht auf einen ontologischen Apriorismus, Arbeit zum Beispiel, berufen, sondern nur auf den Vollzug partieller, aber unausweichlicher Einsichten, in denen das Bewusstsein seinen eigenen Formkerker sprengt. Der gesellschaftliche Konflikt verschwindet dadurch keineswegs, aber er wird reformuliert auf einer höheren Ebene. Denn es geht jetzt nicht mehr um einen blind vorkonstruierten Gegensatz, in dem jedes Gesellschaftsmitglied von der Fetischkonstitution seinen Part schon zugewiesen bekommen hat, bevor es selber eine Entscheidung treffen kann, sondern um einen Gegensatz, in dem praktische Kritik der Fetischform einerseits und stures Festhalten an ihren absurd werdenden Gesetzmäßigkeiten andererseits, also höheres gesellschaftliches Bewusstsein und kodiertes Lemming-Bewusstsein gegeneinander stehen. Die Versuchung ist groß, die sich selbst bewusst konstituierenden Träger einer zukünftigen Aufhebungsbewegung das Subjekt dieser Bewegung zu nennen, auch wenn es kein a priorisches Subjekt mehr sein kann, das an sich schon präexistent und hinsichtlich seiner Aufgabe präpotent wäre. Es würde sich dann um ein nicht a priorisches, selbstkonstitutives Subjekt auf derjenigen Ebene handeln, die bisher von der subjektlosen, unbewussten Form besetzt war. Aber das zu verwerfende a priorische, das heißt unbewusst konstituierte Subjekt, ist das Subjekt überhaupt. Wenn das Subjekt entlarvt ist, als ein seiner eigenen Form unbewusster Aktor, der sich die Außenwelt zum Objekt setzen muss, sich selbst dabei objektiviert und strukturell männlich und weiß bestimmt ist, dann kann die Wahrnehmungs- und Handlungsbewusstheit jenseits der zweiten Natur nicht mehr die Form der Subjektivität im bisherigen Sinne annehmen, die ihre positive und emphatische Konnotation verliert. Das zu gewinnende Metabewusstsein über die zweite Natur hinaus ist keine Subjektivität mehr. Für das immanente Bewusstsein paradox und provokativ lässt sich somit die historische Aufgabe auf die Kurzformel bringen: Die Revolution gegen die Fetischkonstitution ist identisch mit der Aufhebung des Subjekts.
Dies war ein Abschnitt aus dem Text Subjektlose Herrschaft, der erschienen ist in der Ausgabe 13 der Krisis.
Nachruf auf Robert Kurz von Gaston Valdivia. Am 18. Juli 2012 ist Robert Kurz gestorben. Mit ihm geht der Linken eine in jeder Hinsicht außergewöhnliche Persönlichkeit verloren. 1978 tauchte das Heft Vorhut oder Nachtrab, eine Kritik der politischen Dekadenz in der marxistisch-leninistischen Bewegung am Beispiel des Kommunistischen Arbeiterbunds Deutschlands, auf. Autor war ein gewisser Robert Kurz, zuvor Mitglied des KABD und aufgrund seiner Kritik als Parteiliquidator ausgeschlossen. Mitglieder und Sympathisanten dieser Organisation war die Lektüre dieses Heftes strengstens untersagt. Da aber, was verboten, erst recht heiß macht, zirkulierte es im Parteiuntergrund, wurde gelesen und traf uns wie ein Hammerschlag. Robert Kurz führte Lenin und Marx gegen den scholastischen Marxismus-Leninismus stalinistischer Prägung ins Feld und ließ diesen wahrlich alt aussehen. Im Mittelpunkt der Kritik stand die ausgeprägte Theoriefeindlichkeit des arbeitertümlerischen KABD und anderer K-Gruppen, die zu einem perspektivlosen Unmittelbarkeitsdenken und unreflektiertem Praktizismus auf der Grundlage schon vermeintlich geklärter Fragen geführt hatte. Was heute wie eine befremdliche Anekdote finsterer stalinistischer Zeiten klingt, sollte sich als Startschuss zu dem spannendsten und fruchtbarsten Entwicklungsprojekt für kritische Theorie außerhalb des linken akademischen Mainstreams und des alten Arbeitermarxismus nach der Frankfurter Schule herausstellen. Robert Kurz hat das Projekt in einem Interview so formuliert:
Unser Ausgangspunkt lag nicht auf dem Feld der akademischen Theorie. Wir waren alle Aktivisten von linken sozialen Bewegungen. Anfang der 80er Jahre hatten wir das Gefühl, dass sich die Ideen der damaligen Neuen Linken seit 1968 erschöpft hatten. Es gab einen Impuls, die eigene Geschichte kritisch aufzuarbeiten. Wir wollten den manisch-depressiven Zyklus der politischen Kampagnen nicht mehr mitmachen. Die Theorie sollte nicht mehr unmittelbar an die politische Praxis gebunden werden, also ihren legitimatorischen Charakter verlieren und in ihrer Eigenständigkeit ernst genommen werden. Dies bedeutete eine Entfremdung von der politischen Linken.
In kurzer Zeit schlossen sich zahlreiche Liquidatoren und einige andere Interessierte zusammen und gründeten die Neue Strömung. In einer längeren, noch publikationsarmen Periode befassten sie sich mit Marx, Lenin, Philosophen wie Hegel und Kant und je nach individuellen Neigungen mit Autoren des Neomarxismus, der Neuen Linken, der Frankfurter Schule, des Rätekommunismus und Interessanten durch die Kommunistische Internationale geächteten Intellektuellen. In diesen circa 7 bis 8 Jahren wurden lediglich 4 Broschüren veröffentlicht. Zur Neuen Strömung heißt es im Editorial der ersten Nummer der Marxistischen Kritik:
Die Neue Strömung war noch ganz ein Produkt der Auseinandersetzung innerhalb der sich auflösenden K-Gruppenbewegung. Die damals bezogenen Positionen vor allem gegen die Konstruktion einer Traditionslinie der revolutionären Arbeiterbewegung mit den berüchtigten 5 Köpfen, in die man sich zu stellen habe, teilen wir auch heute noch, 1986.
Mit jeder neuen Erkenntnis wuchs der Wissensdurst und der Drang, sich mit mehr Menschen auszutauschen. Neue Interessenten kamen hinzu und es kam zur Gründung der Initiative Marxistische Kritik. Sie wurde von Personen und Gruppen mit revolutionär-marxistischer Position, aber unterschiedlicher politischer Herkunft und ideologischer Sozialisationsgeschichte gebildet. Die Bandbreite reichte von ehemaligen Mitgliedern oder Anhängern marxistisch-leninistischer Organisationen der 70er Jahre über Leute aus dem Umfeld der Arbeiterstimme bis hin zum Spektrum der autonomen ehemaligen Hausbesetzern und andere. Die Initiative Marxistische Kritik und ganz besonders die daraus hervorgegangene Krise wurden zu einem geistigen Biotop wechselseitiger Befruchtung, das allen Beteiligten zu intellektuellen Höchstleistungen anspornte und durch die zahlreichen Publikationen stetig wachsende Außenwirkung erzielte. Robert Kurz konnte brillant analysieren, überzeugen, verständlich formulieren, begeistern, anspornen und zahlreiche Anhängerinnen durch sein persönlich einnehmendes Wesen um sich und die Krise scharen. Seine inhaltliche Ausstrahlung wäre jedoch ohne die Beiträge der anderen schlauen Köpfe der Gruppe so nicht denkbar. In seinen Analysen und Texte flossen die Ideen und Meinungen dieses kreativen Kollektivs ein, in dem sich alle gegenseitig befruchteten und vorantrieben. Wenn man über Robert Kurz spricht, muss man auch an Ernst Lohoff, Udo Winkel, Norbert Tränkle, Peter Klein, Johanna W. Stahlmann, Roswitha Scholz, Anselm Jappe, Franz Schandl und andere denken, die in dieser Atmosphäre zu kritischen Denkerinnen und vielfach Autorinnen geworden sind. Dieser Prozess setzte sich über die Jahre fort und die Liste aktueller und ehemaliger Autorinnen der wertkritischen Publikationen Krisis, Streifzüge, Karoshi und Exit ist kaum noch zu überschauen. Im März 1986 erschienen in der ersten Ausgabe der Marxistischen Kritik die beiden Artikel »Die Krise des Tauschwerts« von Robert Kurz und »Die Kategorie der abstrakten Arbeit und ihre historische Entfaltung« von Ernst Lohoff. Sie stellten die endgültige Zäsur zum Arbeitermarxismus dar. In diesen und nachfolgenden Artikeln wurde sinngemäß vertreten, dass die warenförmige Vergesellschaftung durch die digitale Revolution in eine Endkrise geraten sei, die zu einem fortschreitenden Zerfall der Staatsgebilde und der Barbarisierung der kapitalistischen Gesellschaften führen werde. Aufgrund der Abschmelzung der Substanz des Werts der abstrakten Arbeit werde die Akkumulation zunehmend ins Stocken geraten. Die Finanzkrisen seien daher Ausdruck eines immer fiktiver werdenden Kapitals. Diese These implizierte, dass das Proletariat, verstanden als die Klasse, die den Mehrwert produziert, an Bedeutung verlor. Ausgehend vom ersten Abschnitt der Kritik der politischen Ökonomie, das Kapitalband 1 von Karl Marx, sei eine neue Lesart eines anderen Marx möglich und nötig. Robert Kurz drückte die Diskrepanz von Klassentheorie und Wertkritik bei Marx später mit dem Begriff des doppelten Marx aus. Sinngemäß, Marxens Analyse des automatischen Subjekts verweise auf die Konstitution einer Herrschaft der toten Dinge oder subjektlose Herrschaft, die jeden Menschen zu einem Objekt des zum gesellschaftlichen Subjekt gewordenen Werts degradiere. Alle Klassenkämpfe im Kapitalismus seien bisher immanent gewesen. Weder die sogenannte Ausbeutung des Mehrwerts noch das deterministische Postulat einer potenziell revolutionären Arbeiterklasse mit historischer Mission ermöglichten den Zugang zu einer revolutionären Gesellschaftskritik. Diese Erkenntnisse waren nicht ganz neu. Einige Intellektuelle der Studentenbewegung, die kritische Theorie der Frankfurter Schule, Rudolf Müller, Geld und Geist und andere Autorinnen, darunter auch die des krisenähnlichen Projekts Initiative Sozialistisches Forum mit dem Verlag Saira, wiesen in diese oder ähnliche Richtung. Allerdings unterschieden sie sich doch erheblich in der Bewertung der Bedingungen der Möglichkeit zur Durchdringung der durch das automatische Subjekt bedingten ideologischen Denkform, der Nichtexistenz eines sogenannten revolutionären Subjekts und einer praktischen Umwälzung der Gesellschaft. Es war jedoch die IMK bzw. spätere Krise, die aus der Wertkritik eine Krisenanalyse entwickelte, die in ihrer Tragweite weit über die bis dato bekannten marxistischen Krisentheorien hinauswies. Folgerichtig kam es zu dem ersten großen Bruch mit der Fraktion der Klassenkämpferinnen. Ihr Ausschluss mündete in der Gründung der Krise. Schon damals offenbarte sich leider eine andere Seite von Robert Kurz, nämlich die unerbittliche Bekämpfung von Personen und Gruppen, notfalls auf allen Ebenen, die sich inhaltlich gegen seine Thesen und Personen wendeten. Fairerweise muss man sagen, dass zahlreiche Krisis- und Exit-Autorinnen einen Haut-drauf-Duktus pflegten und pflegen, in dem ohne Scham auf echte und vermeintliche Gegner eingedroschen und diesen mehr oder weniger jede Kompetenz abgesprochen wird. Selbstkritisch muss zudem festgehalten werden, dass viele von uns, vielleicht nicht so exponiert, solche Praktiken lange mitgetragen haben, bis wir selber unter die Räder kamen und es zu persönlich zutiefst schmerzlichen organisatorischen und persönlichen Trennungen kam. Nach der Abspaltung von den sogenannten Arbeitermarxisten folgte einige Jahre später die Trennung von der Karoshi, ursprünglich ein Zeitschriftenprojekt innerhalb der Krisis. Mit der Karoshi sollte eine Zeitschrift entstehen, die nicht den Umfang eines Buchs haben und häufiger erscheinen sollte. Sie drückte auch das Bedürfnis aus, mögliche Bezüge der Wertkritik zur Psychoanalyse und zum Poststrukturalismus zu untersuchen. Doch schon nach der ersten Ausgabe kam es zum Bruch mit der Krisis. Obwohl das Projekt besonders für jüngere Menschen aus anderen Zusammenhängen attraktiv wurde, endete es nach 5 Heften. Die letzte große Spaltung erfolgte dann 2004, als Robert Kurz unversöhnlich die Krisis verließ und Exit gründete. Aufbauend auf der Annahme des Verschwindens der Substanz des Werts durchliefen Robert Kurz und andere Krisisautoren mehrere Metamorphosen der Fundierung der Krise des Kapitalismus. Sie mauserten sich zu Krisenexperten, die fortan versuchten, ihre analytische Grundannahme umfangreich empirisch zu untermauern. Es ist sicher kein Zufall, dass Robert Kurz außerhalb der engen wertkritischen Zusammenhänge eher als Ökonom, denn als umfassender Gesellschaftskritiker wahrgenommen wird. Mit Geld ohne Wert, das wieder in Richtung einer Krisenanalyse deutet, hinterlässt er einen Text, der nicht mehr und nicht weniger den Anspruch erhebt, die Grundlagen zu einer Transformation der Kritik der politischen Ökonomie zu legen. Aber Robert Kurz war ein universell interessierter Mensch, der in keinster Weise auf einen Ökonomen reduziert werden kann. Ich habe selten jemanden kennengelernt, der über ein derart breites Wissen verfügte. Neben der Ausarbeitung der Krisentheorie hat er so gut wie jeden Bereich der Gesellschaftskritik beleuchtet und sich immer spannend analytisch wie empirisch dazu geäußert. Robert Kurz wurde zu einem überzeugenden Verfechter der Thesen seiner Weggefährtin und späteren Ehefrau Roswitha Scholz. Sie verfasste das Buch »Der Wert ist der Mann«, in dem sie, ausgehend von der Wertkritik, das Geschlechterverhältnis kritisch neu beleuchtet und das der Psychoanalyse entstammende Konzept der Abspaltung aufgenommen und weiterentwickelt hat. Es ist heute nicht mehr aus der Gender-Debatte wegzudenken. Im Lauf seiner weiteren Entwicklung wurde Robert Kurz als Publizist für zahlreiche Zeitungen tätig und dürfte in Brasilien als Kolumnist der zweitgrößten seriösen Zeitung Brasiliens, Folha de São Paulo, um ein Vielfaches bekannter sein als in Deutschland. Noch als bekannter Autor und Journalist behielt er seinen Teilzeitjob im Lager der Nürnberger Nachrichten. So konnte er im stetigen Austausch mit seinen dortigen Kolleginnen bleiben und einen gewissen Grad an ökonomischer Unabhängigkeit bewahren. Deutschland ist ein hartes Pflaster für revolutionäre Theorie und grundlegenden gesellschaftlichen Wandel. In einer sicherheitsfetischistischen Gesellschaft überwiegt die Angst vor neuen Gedanken und den sich möglicherweise daraus ergebenden Konsequenzen. Das gilt politisch übergreifend. Dann doch lieber pragmatisch sein. Kritisches, revolutionäres Denken gilt hierzulande als Kinderkrankheit, die hoffentlich bald vorübergeht. Robert Kurz hat bis zuletzt das Gegenteil vorgelebt. Ob man nun die Krisentheorie teilt oder nicht, in der wesentlich durch Robert Kurz mitentwickelten Wertkritik steckt eine ungeheure Sprengkraft. Sie eröffnet den gedanklichen und hoffentlich bald praktischen Zugang zu einer Gesellschaft ohne Tausch, Geld und Hierarchien. Robert Kurz hat nicht nur mein Leben, sondern das vieler Mitstreiterinnen der Krisis grundlegend beeinflusst und wahrhaft umgekrempelt. Für mich war er ein Mentor im positivsten Sinne des Wortes und lange Zeit ein sehr guter Freund. Ich verdanke ihm und dem Biotop Krisis unendlich viel. Adios, Robert.
Gaston Valdivia, 2013.
Das Projekt einer emanzipatorischen Antimoderne. Ein Nachruf auf Robert Kurz von Daniel Späth. Zitat Weltordnungskrieges, Seite 434. Die Aussichtslosigkeit der Alternativen, wie sie aus dem modernen, wahnproduzierenden System noch hervorgehen, legt mit immer größerem Nachdruck die Kritik des kategorialen Zusammenhangs selbst nahe, in dessen Grenzen sich alles bisherige Denken und Handeln der Moderne bewegt hat. Man kann sich winden und wenden, wie man will. Die Moderne, das heißt die Realmetaphysik der Wertform oder das Fetischverhältnis des Kapitals, kann auf keine Weise neu erfunden, sondern nur noch überwunden werden. Es bedarf einer emanzipatorischen Antimoderne, die nur aus einer Transformation der linken Gesellschaftskritik hervorgehen kann. Zitat Ende. Das Projekt einer emanzipatorischen Antimoderne wie es Robert Kurz in dem abschließenden Kapitel seines Buches Weltordnungskrieg, das Ende der Souveränität und die Wandlung des Imperialismus im Zeitalter der Globalisierung antizipierte, hatte von Anfang an kein geringeres Ziel als die theoretische Kritik der gesamten kapitalistischen Modernisierungsgeschichte, ihrer bürgerlich-ideologischen Verlaufsform sowie deren innerlinker Derivate. Dass ein solches Projekt freilich nicht vom Himmel fällt, sondern allein durch ein beständiges Herausarbeiten aus der eigenen bürgerlichen Subjektform bewerkstelligt werden kann, dafür steht die theoretische Entwicklung von Robert Kurz beinahe mustergültig. Sie umfasst als Startpunkt eine von Lenin beeinflusste Marx-Interpretation und endet mit der Einsicht in die unabdingbare Notwendigkeit einer Transformation der Wertkritik in die Wertabspaltungskritik. Diese 30 Jahre dauernde Entwicklung war dabei geprägt von der permanenten Kritik an den Mühlen des Teufels, wie Robert Kurz den Kapitalismus einmal bezeichnete, was für ihn immer schon die radikale Selbstkritik der eigenen Subjekt- und Theorieform einschloss. So nimmt es nicht Wunder, dass die von der unbedingten Wut auf eine unmenschliche Gesellschaft inspirierte Akribie, mit der er nahezu jedes Feld bürgerlicher Wissensproduktion kritisch durchleuchtete, auch auf eine beständige Zuspitzung und Radikalisierung seiner eigenen theoretischen Kritik drängte. Angefangen mit der Kritik am Arbeiterbewegungsmarxismus, über diejenige der bürgerlichen Aufklärungsphilosophie und, über diese vermittelt, einer Kritik des wertkritischen Objektivismus, zu der eigenständigen Ausformulierung von Ideologiekritik, bis hin schließlich zur Kritik des patriarchalen Charakters der Wertform. Dieser umfassende theoretische Fundus war stets darauf geeicht, das Unbehagen am eigenen Status quo der Theorieentwicklung, aber auch dasjenige angesichts der jeweils aktuellen Theoriegruppe, in der er sich bewegte, zu artikulieren. Deshalb verstand Robert Kurz die von ihm oftmals betonte Eigenständigkeit der Theoriebildung vor allem auch als einen Hinweis auf den grundsätzlichen Widerspruch, in dem sich radikal gesellschaftskritische Theoriebildung bewegt. Ihr Verhältnis gegenüber dem Bewegungslinken kann nur ein distanziertes sein, da es das Ende kritischer Theoriebildung wäre, sich als Legitimationsinstanz für linke Szenebedürfnisse herzugeben. Insofern stand Robert Kurz mit seinen Schriften und Büchern Zeit seines Lebens quer zu den diversen Spaltungen der Linken und ihrer in polaren Bahnen verlaufenden Scheingefechte. Mit der neuen Marx-Lektüre und einer falschen Globalisierungskritik rechnete er ebenso ab wie mit der nostalgischen Theoretikerin einer sozialistischen Warengesellschaft und wie nicht zuletzt natürlich sowohl mit der antiimperialistischen als auch der antideutschen Ideologie. Die barbarischen Regimes einer nachholenden Modernisierung als irgendwie geartete Emanzipationsinstanzen anzusehen, blieb für ihn immer ebenso undenkbar wie zu den Bürgers und ihrem gleichfalls barbarischen demokratischen Nomos der Moderne überzulaufen, wie er im Weltordnungskrieg ausführt. Zitat: So wird immer deutlicher eine doppelte Aufgabe für die Reformulierung linker, radikal emanzipatorischer Gesellschaftskritik sichtbar, je weiter die kapitalistisch-demokratisch unbewältigbare Weltkrise voranschreitet. Nämlich, sich den falschen Alternativen der immanenten Selbstzerstörungsbewegung grundsätzlich zu verweigern und eine dritte Position jenseits der Gegensätze von westlichen Werten und antiwestlichen Kulturen, von Bush und Bin Laden, von bürgerlicher Aufklärung und ebenso bürgerlicher Gegenaufklärung, von negativem Universalismus des Kapitals und ebenso negativem Universalismus der religiösen Regression, von kapitalistischer Globalisierung und ebenso kapitalistischem Ethno-Partikularismus einzunehmen. Im Zentrum dieser zu erkämpfenden Position jenseits von barbarischen Regressionen und postmoderner Scheinkritik, die das Wesen der repressiven und selbstzerstörerischen Ordnung nicht berührt, kann nur der vollständige und klare Bruch mit der kapitalistischen Realmetaphysik, mit dem ökonomistischen Realitätsprinzip und mit dem demokratischen Nomos der Moderne stehen. Zitat Ende, Seite 436 Weltordnungskriege. Wenn die Objektivität der negativen Wahrheit der Kritik, Robert Kurz, auch in dem theoretischen Inhalt begründet liegt, ist die Entwicklung hin zur Wertabspaltungskritik nichtsdestotrotz auch mit der Person Robert Kurz verworben. Ich habe, seit ich ihn kannte, nicht erlebt, dass er seine exponierte theoretische Stellung jemals für machttaktische Belange ausspielte oder seine Kritik als Austragungsort persönlicher Empfindsamkeiten verstand. Überheblichkeit und Ich-Fixierung waren ihm zutiefst fremd. Dass dieser Vorwurf von manchen Weggefährtinnen dennoch ab und an gegen ihn erhoben wird, dürfte insofern eher dem Bestreben zuzuschreiben sein, objektiv inhaltliche Differenzen und ihre notwendigerweise vehementen Austragungsformen auf eine persönliche Ebene abzuschieben. Denn so polemisch seine Texte und Bücher auch waren, entsprang ihr raffinierter Witz und ihre überzeugende Unerbittlichkeit doch einem Streit um den Inhalt und seine Transformation in eine radikale Kritik, nicht aber dem selbstdarstellerischen Bedürfnis einer bloßen Denunziation. So viele heftige, zu seinem Leidwesen mitunter gemeine Auseinandersetzungen Robert Kurz auch in und mit der Linken führte und führen musste, die Hoffnung darauf, dass sie sich ihre bürgerlichen Restbestände ein für alle Mal entledige, um das Projekt einer emanzipatorischen Antimoderne endlich zu verwirklichen, hat er nie aufgegeben. Die letzten Sätze der Weltordnungskriege lauten: Mag diese dritte Position der Verweigerung herrschender Scheinalternativen auch gegenwärtig ohnmächtig erscheinen, so kann sie doch eine Zukunft gewinnen. In diesem Sinne genügt die bisherige Kritik, die schon gar keine mehr ist, ganz und gar nicht den realen Verhältnissen, die sich zu einer weit radikaleren Kritik drängen. Zitat Ende. Für diese Zukunft hat Robert Kurz sein ganzes Leben lang gekämpft, ohne Konzessionen an die Mühlen des Teufels. Sollte sie wieder jegliche Anzeichen tatsächlich doch noch eintreten, hätte sein Werk daran wohl mehr als einen erheblichen Anteil.
Mitte der 90er Jahre war eine Phase des Aufbruchs in der Krise. Viele Leute Mitte, Ende 20, Studentinnen, Anti-Imps, Autonome, hatten die Krise für sich entdeckt. Die Kritik der Warengesellschaft und des traditionellen Marxismus und die brillante Analyse der realsozialistischen Modernisierung schlug viel in ihren Bann. Das war auch die Zeit von Pop, Theorie und Hamburger Schule. Zeitschriften wie 70 Grad Celsius, Beute und Testcard versuchten, Linksradikalität und Popkultur zusammenzubringen. So ergab es sich, als Robert Kurz und Roswitha Scholz mal in Hamburg zu Besuch waren, dass sie mit ein paar Leuten, die später die Karoshi mitgründen sollten, auf dem Kiez unterwegs waren und in der Diskothek Tempelhof landeten, in der zu der Zeit Günther Jakob, skurrilerweise ein Weggefährte von Robert Kurz aus alten K-Gruppentagen, eben dort Hip-Hop auflegte. Die beiden amüsierten sich prächtig, womöglich eher über die jugendliche Begeisterung ihrer Gastgeber als über die Veranstaltung selbst. Die Eindrücke dieser Nacht wurden von Robert Kurz, wie nicht anders zu erwarten, launig in Theorie gegossen und führten zu dem schönen Statement auf irgendeinem Krisenseminar, das sich wie folgt zusammenfassen lässt.
In der Popmusik hat sich doch eigentlich seit den Beatles nicht mehr viel getan.
Zu dieser Sendung haben beigetragen
Günther Jakob,
Patrick Eiden,
Frank Engster,
Justin Monday,
Andreas Behnel,
Andreas Kühne,
Marc Schumacher,
Gaston Valdivia,
Timo Daum,
Daniel Späth.
Einen weiteren Nachruf der Redaktion Quergelesen könnt ihr morgen in der gleichnamigen Sendung.